Es geht um Menschen, die einfach Probleme haben mit ihrer Kirche oder mit der Kirche, die möglicherweise ausgetreten sind, aber auch Menschen, die einfach mit dem normalen Angebot einer Kirche, also jede Woche Gottesdienst am Sonntag, nicht mehr so viel anfangen können.
Für solche Menschen, für Kirchenferne und Kirchenfremde, macht Rupert Kubon aus Villingen-Schwenningen Pastoral für Kirchenferne und Kirchenfremde. Spannendes Tätigkeitsfeld in einer katholischen Pfarrei in Villingen, von der mir der Diakon in der neuesten Ausgabe von Alpha und Omega mehr als du glaubst erzählt hat. Und spannend ist auch der Lebenslauf von Rupert Kubon selbst. Er war nämlich 16 Jahre lang Oberbürgermeister der Stadt Villingen-Schwenningen. Und dann hat er mit Beginn seines Ruhestands nochmal den Beruf gewechselt. Er wurde katholischer Diakon in Villingen in der katholischen Gemeinde. Und dort macht er eben Pastoral für Kirchenferne und Kirchenfremde. Was das genau ist, warum er regelmäßig auf dem Villinger Wochenmarkt Gesprächs- und Sitzgelegenheiten bietet und wie er immer wieder versucht, ein neues spirituelles Zuhause für die Sehnsüchtigen zu schaffen, das hat er mir berichtet. Zu sehen gibt's unseren Talk auch. Alles dazu in den Shownotes und hier jetzt erstmal zum Hören.
Was ist das denn genau? Pastoral für Kirchenferne und Kirchenfremde?
Naja, es geht um Menschen, die einfach Probleme haben mit ihrer Kirche oder mit der Kirche, die möglicherweise ausgetreten sind, aber auch Menschen, die einfach mit dem normalen Angebot einer Kirche, also jede Woche Gottesdienst am Sonntag, nicht mehr so viel anfangen können.
Wie würden Sie denn kirchenfern, kirchenfremd definieren? Gibt es einen großen Unterschied oder?
Ich glaube, das ist eher fließend. Da kann man das nicht so genau abgrenzen. Und die Punkte, an denen sich auch die Fernheit und die Ferne niederschlägt oder die Fremdheit, die kann ganz unterschiedlich sein. Es kann für den einen ganz andere Schwerpunkte haben als für den anderen.
Kann es auch manchmal sein, dass ein Gemeindemitglied kirchenferner ist als jemand, der ausgetreten ist vielleicht sogar?
Ja. Durchaus. Also das halte ich auf alle Fälle für möglich, dass Menschen, die vielleicht auch durch irgendwelche Ereignisse plötzlich sagen, na, jetzt ist aber Schluss, jetzt mache ich nichts mehr, und die vielleicht bisher sehr engagiert waren. Das gibt es durchaus. Da sind alle Bandbreiten möglich.
Wieso haben Sie diesen Tätigkeitsschwerpunkt ausgerechnet in Villingen-Schwenningen gewählt? Also gibt es einen besonderen Schwerpunkt an?
Nein, das hängt mit meiner früheren Tätigkeit zusammen. Mit meiner Tätigkeit als Oberbürgermeister.
Ja.
Als Oberbürgermeister war ich häufig in Bürgersprechstunden. Und wenn Menschen in Bürgersprechstunden kommen, dann wollen sie in ganz vielen Fällen nicht nur eine Hilfe für ihren Bauantrag haben oder irgendwelche sonstigen Probleme. Da steckt oft viel mehr dahinter. Und deswegen, ich wurde oft gefragt, ob denn meine jetzige Tätigkeit als Diakon sehr unterschiedlich ist von der als Oberbürgermeister. So unterschieden hat sich das nicht. Denn die Anliegen der Menschen, die tauchen überall auf. Die tauchen bei einem Diakon auf und die sind früher schon bei einem OB aufgetaucht.
Ist beides für Sie eine Berufung gewesen, sowohl Oberbürgermeister sein als auch jetzt Diakon sein?
Auf alle Fälle. Also für mich ist das in beiden Fällen etwas gewesen, wo ich gesagt habe, ja, da hatte ich der liebe Gott hinhaben wollen.
Schön. Gibt es denn für Sie oder wollen Sie anbieten mit dieser Pastoral für Kirchenferne und Fremde? Ich habe einen Begriff gefunden, wurde es genannt, spirituelles Zuhause für die Sehnsüchtigen. Wollen Sie sowas anbieten?
Ja, ob ich jetzt gleich ein Zuhause anbiete, weiß ich nicht. Aber es geht auf alle Fälle darum, Menschen, die spirituelle Bedürfnisse haben, tiefe spirituelle Bedürfnisse, tiefe emotionale Bedürfnisse, denen ein Angebot zu machen, denen eine Möglichkeit zu machen, vielleicht ins Gespräch zu kommen, vielleicht auch andere Formen des Betens zu finden. Auch da mache ich ja verschiedene Dinge, denen Ansprechpartner zu sein. Und da ist, glaube ich, so ein Diakonat genau die richtige Schnittstelle oder der richtige Brückenbauer.
Wo spüren Sie diese Bedürfnisse? Also ich meine, das trägt ja keiner auf der Stirn geschrieben. So, ich habe spirituelle Bedürfnisse. Also wo spüren Sie das?
Nein, aber das erlebe ich in sehr vielen Gesprächen. Beispielsweise, wenn ich ein Trauergespräch habe und die Angehörigen eines Menschen, der unbedingt katholisch beerdigt werden möchte, vielleicht aus der Kirche ausgetreten sind. Oder bei Menschen, die ihr Kind taufen lassen wollen, und aber möglicherweise ist einer der Eltern, ein Elternteil, aus der Kirche ausgetreten. Und da merke ich in diesen Gesprächen, da ist ein großer Bedarf, eine große Sehnsucht vorhanden bei diesen Menschen. Und darum geht es, diese Sehnsucht anzunehmen, zuzuhören und dann eben vielleicht auch das ein oder andere Angebot zu machen, ja, zum Gespräch, auch eben, wie gesagt, zum Beten oder ich mache auch regelmäßig einmal im Jahr eine Pilgerwanderung mit Impulsen dort, ja, Andockmöglichkeiten zu geben, dass die Leute da in ihren Bedürfnissen etwas, ja, befriedigt werden können vielleicht.
Wobei es gibt ja auch Theologen, die sagen, und Soziologen, die sagen, so Bedürfnisse sind gar nicht so viel da, sondern es gibt einen Buchtitel, Wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt. Das ist so, eher gesagt wird, ist auch eine große Gleichgültigkeit da und es ist gar nicht mehr das Bedürfnis da nach einem Sinn oder so. Sehen Sie das anders? Erleben Sie das anders?
Dem würde ich doch widersprechen, weil ich bisher die Erfahrung gemacht habe, dass die Menschen vielleicht diese Bedürfnisse nicht mehr sofort äußern. Aber es gibt so Triggerpunkte bei den Menschen, wo man merkt, ja, da ist irgendetwas da. Selbst wenn sie noch nie was davon gehört haben, da ist was da und da ist auch ein Bedarf da. Ein Bedarf irgendwie nach mehr.
Was ich könnte so ein Triggerpunkt sein? Was könnte das sein?
Das ist unterschiedlich. Wie gesagt, sowas erlebe ich zum Beispiel bei einem Trauergespräch. Da ist es vielleicht die Trauer um den Angehörigen und irgendwie eine Begegnung mit dem Angehörigen, mit dem Verstorbenen, mit der Verstorbenen. Und da merkt man, ja, da will man irgendeine Antwort haben oder will irgendwas Greifbares haben. Da merke ich solche Triggerpunkte. Und das können auch Leute sein, die vielleicht, ja, für die letztlich Gott eigentlich egal ist oder die das zumindest sagen, vielleicht in einem Fragebogen sagen würden.
Ja. Jetzt haben Sie schon von einem Angebot gesprochen, so eine Pilgerwanderung zum Beispiel mit Impulsen. Was machen Sie sonst noch für Angebote?
Ja, das sind verschiedene Angebote. Einmal habe ich schon vor 4 Jahren angefangen, ich mache im Sommer einmal Platz nehmen zur Marktzeit, so nennt sich das. Das heißt, wir haben in Villingen am Samstag Wochenmarkt und das Pfarrhaus ist direkt daneben und da kann ich in der Einfahrt, die ist direkt an einem Zugangsweg zu dem Marktplatz direkt davor und da habe ich einen Sessel und auf dem Sessel sitze ich und mir gegenüber ist ein zweiter Sessel. Mhm. Und jeder und jede, der oder die da vorbeikommt, kann sich da hinsetzen.
Bleibt der Sessel lange unbesetzt?
Nein, überhaupt nicht. Also ich mache das jetzt seit 4 Jahren und der Sessel ist eigentlich fast durchgehend voll. Oh. Ich habe sogar schon erlebt, dass Menschen vorbeigingen, sahen, dass der Sessel besetzt war und dann nach 10 Minuten wieder kam. Da war er immer noch besetzt oder wieder durch jemand anderen besetzt. Oh. Auch das habe ich schon erlebt. Mhm. Das ist eines der Angebote. Oder ein anderes Angebot, da haben wir im letzten März damit angefangen, Friedhofscafé. Wir machen einmal im Monat ein Angebot mit einem mobilen Kaffee-Anhänger, einen Fahrradanhänger. Da schenken wir Kaffee aus, geben ein Stück Stollen oder Zopf den Menschen oder Tee. Und jeder und jede, der oder die da kommt, kann ins Gespräch kommen mit uns. Das sind so ein paar Angebote. Aber wir machen auch einmal im Monat ein Angebot zum kontemplativen Gebet. Auch das ist dann etwas vertiefter. Aber auch da kommen unter Umständen Leute, die vielleicht am Sonntag nicht in die Kirche gehen. Aber dazu gehen sie.
Und wie machen Sie die Angebote bekannt? Ich meine, die Leute gucken ja nicht unbedingt auf die kirchliche Homepage. Wie erfahren die dann davon?
Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann ja Menschen irgendwie nicht direkt ansprechen. Es ist einmal so, wir haben verschiedentlich Flyer ausliegen, zum Beispiel im Caritasverband haben wir die ausliegen. Da kommen auch viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen. In der Zeitung natürlich, Tageszeitung, das ist eine Möglichkeit. Und es ist durchaus so, dass sich so etwas auch rumspricht. Auch das ist durchaus eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Das hängt natürlich auch mit meinem früheren Beruf ein bisschen zusammen. Das ist ja nicht irgendwer, sondern es ist halt der ehemalige Oberbürgermeister, der das macht. Und das spielt sicherlich eine Rolle. Ich bin nicht in den sozialen Medien aktiv, nicht weil ich die ablehne, sondern weil es einfach ein unheimlicher Aufwand ist und den schaffe ich einfach nicht, einfach zeitlich.
Ja, und wenn die Leute auch so kommen, ist es ja eigentlich.
Genau, ja. Eigentlich also es ist nicht so, dass ich Mangel leide an Leuten, die kommen. Ja.
Haben sich die Gespräche denn geändert? Also wenn Sie jetzt erzählt haben, vorhin in der Bürgersprechstunde sind die Leute ja auch früher zu Ihnen gekommen und haben bestimmte Sorgen oder Anliegen gehabt. Ist es jetzt nochmal vielleicht ja, spiritueller von Anfang an oder gibt es da Unterschiede oder sind die Gespräche gleich geblieben?
Naja, sie haben sich schon etwas geändert, weil die Leute erleben mich ja in einer anderen Rolle. Ich bin in einer anderen Rolle. Sie wissen, dass ich jetzt irgendwie ein Mensch von Kirche bin, ein Vertreter von Kirche bin. Das wissen Sie natürlich und das ist ein Unterschied. Also früher haben wir natürlich zunächst über das Baugesuch gesprochen und erst im weiteren Verlauf kamen vielleicht dann andere Fragen eher zufällig.
Und hat es ja nochmal speziell zu den Ausgetretenen zu fragen, es hat ja große Austrittswellen gegeben, sowohl aus der evangelischen, aber auch aus der katholischen Kirche. Das hat zu tun mit dem Missbrauchsskandal, den es ja in der katholischen Kirche auch schon seit einigen Jahren gibt. Ist Ihre Tätigkeit auch eine gewisse Reaktion darauf, auf diese Austrittswellen?
Nein, weil ich überzeugt bin, also zum einen, diese Austrittswellen, die wurden vielleicht initiiert durch diese Ereignisse. Aber sie hängen durchaus mit Entwicklungen zusammen, die natürlich einen viel längeren Vorlauf haben. Also das war ein akuter Anlass für manche Leute zu sagen, ja, jetzt trete ich aus. Aber der Anlass hat ja eine Vorgeschichte. Mhm. Ich hatte ja schon vorhin auch erwähnt, ich bin ja nicht zu diesem Angebot gekommen, weil mich jetzt irgendjemand aufgefordert hat, ich soll jetzt dieses Angebot machen, sondern ich bin auf dieses Angebot gekommen im Laufe meiner diakonischen Ausbildung, weil ich erfahren habe oder wahrgenommen habe, dass hier ein Bedarf ist einfach.
Ja. Es ist auch interessant, es gibt ja eine sogenannte Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung von 2022. Da wurden evangelische Ausgetretene und auch katholische Ausgetretene und auch natürlich noch Menschen, die in der Kirche sind, gefragt. Und da war eine interessante Antwort, weil ja immer gesagt wird, die Menschen treten vor allem wegen der Kirchensteuer aus. Es waren nur 52%, die gesagt haben, sie würden nicht austreten, wenn die Kirchensteuer abgeschafft würde. Also Kirchensteuer scheint gar nicht so ein großes Thema zu sein. Also es war eine andere Antwort war, das war die Spitzenposition sozusagen. Da haben 82% der ehemals katholischen Kirchenmitglieder haben gesagt, sie würden nicht austreten, wenn die Kirche deutlicher bekennen würde, wie viel Schuld sie auf sich geladen hat. Also das hängt sicherlich noch mit dem Missbrauchsskandal zusammen.
Natürlich, das ist sicherlich mit eine Auswirkung. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass der Missbrauchsskandal der ist ein Auslöser, ein wesentlicher und auch ein gut begründeter Auslöser. Also das will ich nicht irgendwie relativieren. Mhm. Aber der Punkt ist schon der, dass da eine Vorgeschichte, bei jeder Einzelnen gibt es eine Vorgeschichte. Und die hat dazu geführt, dass dann dieser Impuls, dieser Kickpunkt durch die Missbrauchsskandale, dass der dann natürlich so auch nachhaltig sich ausgewirkt hat.
Ja. Manche Kirchengemeinden schreiben ja dann einen Brief an Menschen, von denen sie hören, dass sie ausgetreten sind. Das kriegt man ja vom Standesamt mitgeteilt. Und dann wird dann Brief geschrieben. Passiert das bei Ihnen auch in
Schwenningen? Nein, das machen wir nicht. Diese Briefe, es gibt da so Empfehlungen für diese Briefe, die sind, die gehen oft, glaube ich, an den Bedürfnissen der Menschen vorbei. Mhm. So. Was ich wichtig fände, aber das dürfen wir leider nicht aus datenschutzrechtlichen Gründen. Ich würde die Menschen gerne mal 3-4 Jahre nach ihrem Austritt ansprechen, anschreiben. Ja, aber das geht nicht. Das ist halt nicht zulässig. Das respektiere ich. Das ist okay so. Deswegen suche ich halt andere Wege, die Menschen anzusprechen.
Es gibt eine Religionswissenschaftlerin, Regina Laudage-Kleeberg, die hat auch ein Buch geschrieben, selber über ihren Austritt aus der Kirche. Und sie hat sich genannt obdachlos katholisch. Ist das für Sie, ja, ist das eine Beschreibung von einer Situation oder wie sich ein Mensch fühlen kann? Obdachlos katholisch, gibt es sowas? Also, dass man sich katholisch fühlt, aber doch irgendwie kein Obdach in der Kirche hat?
Also, ich kann das gut nachvollziehen, die Argumentation von ihr. Und ich muss eigentlich sagen, dass ich das große Glück habe, dass ich mich nicht und noch nie obdachlos gefühlt habe. Aber das liegt schlichtweg daran, dass ich muss sagen, leider bestimmte Privilegien in der Kirche genieße, die sie nicht hat. Also es ist zum Beispiel schlimm, dass es ein Privileg ist, in der katholischen Kirche ein Mann zu sein. Das ist, finde ich, furchtbar, es nervt mich. Aber ich habe nun mal dieses Privileg, muss ich einfach sagen. Ja? Ich habe das Privileg, dass ich beispielsweise eben inzwischen auch da geweiht wurde deswegen. Ja?
Zum Diakon.
Zum Diakon. Das ist ein Privileg. Ich habe das Privileg, auch das ein Unterschied zu der Autorin, ich bin nie von der Kirche materiell abhängig gewesen. Mich hat die Kirche noch nie bezahlt oder muss mich nicht bezahlen für das, was ich mache. Und das ist ein Privileg. Das heißt, wenn ich was sage, wenn ich auch Kritisches sage oder Ähnliches, brauche ich in keiner Weise zu befürchten, dass mir irgendwie was passiert. Ja?
Das ist bei anderen natürlich anders.
Und das ist bei anderen deutlich anders. Ja? Und das ist eigentlich schlimm, dass es diese Privilegien gibt. Mhm. Ja, das muss ich deutlich sagen. Also ich bin ein großer Verfechter der Frauenordination. Ja? Mhm. Aber dann muss ich doch zumindest gucken mit den Privilegien, die ich habe, dass ich das mache, was ich damit machen kann. Auch vielleicht im Sinne derer, die diese Privilegien nicht haben.
Mhm. Nochmal zurück kurz zum Thema Austreten. Da gibt es ja immer wieder auch die Diskussion, jemand, der austritt, verliert ja nicht seine Taufe oder gibt ja nicht seine Taufe zurück. Das heißt, man kann eigentlich, das ist ja nur ein deutsches Spezifikum, dass man aus der Kirche austreten muss. Ne?
Ja.
Würden Sie sagen, es gibt inzwischen auch so eine unsichtbare Kirche von Ausgetretenen? Also, dass Menschen ja auch irgendwie trotzdem noch das Bedürfnis haben, in den Gottesdienst zu gehen, ja, zu beten, Gott nahe zu sein?
Also zu beten durchaus, glaube ich. Ich glaube nicht, dass man da trennen sollte. Also für mich persönlich sind Menschen, die formal, Sie haben es eben schon gesagt, aus der Kirche ausgetreten sind, genauso Glieder der Kirche. Und die Dokumente, wenn ich mir die Konzilsdokumente anschaue, die zählen ja eigentlich auch dazu, wie diejenigen, die eben noch ihre Kirchensteuer zahlen. Ich hatte gerade letzte Woche ein Gespräch mit einem Herrn, der mir sagte, ja, er ist vor einiger Zeit ausgetreten, aber er zahlt also jeden Monat so und so viel Geld an Caritas oder wer auch immer. So, liegt der jetzt in einem Schisma, also in einem Trennungsverhältnis zur Kirche, oder lebt er das nicht? Was für Rechtfertigung gibt es, diesen Menschen zum Beispiel von bestimmten Dienstleistungen der Kirche auszuschließen? Aus meiner Sicht relativ wenig. Das muss man dann schon sehr genau anschauen.
Mhm. Wobei natürlich ein Kirchenmitglied könnte dann sagen, warum darf jemand, der ausgetreten ist, noch die gleichen Dinge in Anspruch nehmen? Ja, Taufe oder Eucharistie teilnehmen oder auch kirchlich beerdigt werden wie jemand, der ausgetreten ist. Also ist das gerecht?
Dann muss ich den fragen, warum bist du eigentlich in der Kirche? Wegen der Dienstleistung, die dir die Kirche liefert? Oder gibt es andere Gründe? Hat es etwas mit deiner Spiritualität, mit deinem Glauben zu tun? Mhm. Wenn es damit nichts zu tun hat, dann überleg dir mal, was ist denn der eigentliche Grund, warum du in der Kirche bist? Ja? Vielleicht solltest du austreten. Überspitzt gesagt, also mal auf die Spitze getrieben.
Ja. Hat Ihnen der ältere Mann dann gesagt, warum er ausgetreten ist aus der Kirche?
Ja, er hat mir dies gesagt, aber das will ich hier auch nicht äußern, weil das hat auch persönliche Gründe bei ihm. Ich kann da manches durchaus nachvollziehen.
Zu Ihrer Aufgabe gehört auch, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie ein Ritual entwickeln möchten für Menschen, die wieder eintreten in die Kirche. Also man kann kann natürlich eintreten, auch als Erwachsener, man kann da getauft werden als Erwachsener, aber man kann ja auch wieder eintreten. Was machen Sie da oder was?
Ja, es ist so, ich habe ja auch schon verschiedene Menschen begleitet, die wieder in die Kirche eingetreten sind, die also formal erklärt haben, ja, ich verstehe mich wieder als Mitglied der Kirche. Und dieser Vorgang, der ist sowas von banal, dass es mich wirklich erschreckt hat. Also er besteht darin, dass der Pfarrer einen Brief an das Ordinariat schreibt. Das Ordinariat muss dem dann zustimmen, dem Wiedereintritt. Und damit ist dieser Mensch, ohne selber irgendwo was unterschreiben zu müssen, wieder Mitglied der Kirche. Also es muss niemand was unterschreiben, er ist wieder Mitglied der Kirche. Und die Menschen haben ja auch, wenn sie wieder eintreten, ein Bedürfnis, da wird es ja auch sichtbar in ihrem Wiedereintritt. Da muss ich doch was haben, was ich mit denen zum Beispiel irgendwie in einer kleinen Feier oder in einem kleinen Ritus gestalten kann. Mhm. Und da gibt's nichts. Mhm. Ich will sowas noch entwickeln, bin aber noch nicht dazu gekommen.
Mhm. Und wie weit ist es wichtig, dass Sie da als Diakon was machen und auch so einen Ritus entwickeln?
Ich kenne niemand anderen, der es macht. Und ich habe auch noch nicht gehört, dass andere diese Notwendigkeit sehen. Deswegen sehe ich eine Möglichkeit, dass ich das irgendwann mache.
Mhm. Es gibt ja auch bei manchen Bildungswerken, habe ich gelesen, wir haben ja gesprochen über diese Austrittswelle auch so, da wurden dann spezielle Kurse auch angeboten oder ein Wochenende für Ausgetretene und Zweifelnde auch so. Wie finden Sie solche Angebote oder hat sich das bewährt? Wissen Sie das?
Okay, es gibt solche. Es gibt ja zum Beispiel sogenannte Alpha-Kurse gibt es auch. Ja. Das kann man machen. Also ich soll 5 Stunden in der Woche als Diakon tätig sein. Mhm. Das ist eigentlich nicht ausreichend, ja, um diese Bedürfnisse, die es gibt, zu befriedigen. Mhm. Oder denen auch nur annähernd gerecht zu werden. Also von daher ist alles, was es da gibt, zunächst mal gut. Ja. Ob es gut in der Sache immer ist, das weiß ich jetzt nicht. Das kann auch sehr unterschiedlich sein. Aber dass es was gibt, ich habe keinen Absolutheitsanspruch.
Jetzt gibt es Ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Villingen und Villingen-Schwenningen. Wie ist es in anderen Orten? Gibt es das anderswo auch? Ist das etwas, was so Schule macht sozusagen? Sind Sie da Vorbild auch für andere an anderen Orten?
Das weiß ich schlichtweg gesagt nicht. Also ich weiß, dass dieses diakonische Feld, als ich das vor 3,5 Jahren dann mir ausgesucht habe, also als ich dann zum Diakon geweiht wurde, dass ich der Einzige zumindest meines Wissens nach in der Diözese bin, der einzige Diakon, der sich einem solchen Feld widmet. Aber es gibt natürlich durchaus andere Bereiche, pastorale Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die da durchaus, denke ich, in diesem Feld tätig sind.
Jetzt haben wir schon viel gesprochen über Gründe, vielleicht auch aus der Kirche auszutreten, sich zu entfernen, sich fremd zu fühlen. Was sind denn für Sie gute Gründe, um in der Kirche zu sein?
Der wichtigste Grund ist eigentlich, die spirituelle Bindung, die mir in der Kirche ermöglicht wird, mit meinem Gott.
Wozu brauche ich da die Kirche?
Ich brauche Kirche, weil ich in der Kirche Gemeinschaft erfahren kann mit anderen. Also zum Beispiel mit anderen gemeinsam ins Gebet zu gehen, zum Beispiel auch ins kontemplative Gebet.
Das ist betrachten mehr?
Oder was? Kontemplatives Gebet ist wahrnehmendes Gebet. Es ist ja so, wir haben alle mal gelernt, als Kinder schon bestimmte Gebete zu sprechen. Und wir sprechen häufig auch so Stoßgebete aus. Und wir wundern uns dann immer, dass der liebe Gott nicht antwortet oder nicht sofort antwortet oder es dauert. Wir haben aber nicht gelernt zu hören. Und das Hören als Form des Betens, das ist in einer Gemeinschaft, auch in einer kirchlichen Gemeinschaft, etwas sehr Wichtiges. Wenn ich mache das alle 14 Tage, biete das auch im Rahmen meiner Dinge an. Da sind 1,5 Stunden kontemplatives Gebet. Da kommen verschiedene Leute. Wir sitzen in Anführungsstrichen nur da 1,5 Stunden und schweigen. Aber diese Möglichkeit, Gemeinschaft zu erfahren, die ist in der Kirche, der Raum ist in der Kirche auch. Und auch diese Möglichkeit zu geben. Die sakramentalen Erfahrungen sind für mich sehr wichtig. Das ist ein weiterer Punkt, Heilszeichen, die ich als Kirche auch vermittle. Das ist, denke ich, was sind ganz wichtige Dinge, um in der Kirche zu sein. Es gibt verschiedene andere Bereiche, eben zum Beispiel ja auch Caritas als den diakonischen Dienst in der Caritas. Auch das ist ein Teil von Kirche. Caritas ist Teil der katholischen Kirche. Wird ja von vielen gar nicht mehr so wahrgenommen, also dass Caritas auch ein Teil von Kirche ist. Aber ein wesentlicher Teil, die Motivation in der Caritas etwas zu machen, ist für mich eben eine, die aus dem Glauben kommt. Es mag andere Gründe geben, irgendwie Gutes zu tun gegenüber anderen, aber für mich ist das ein wichtiger Punkt.
Nächstenliebe.
Wie bitte?
Nächstenliebe.
Ja, die Nächstenliebe, die auch ein Stück weit der Liebe zu Gott ist oder mit Gott ist. Mhm.
Also die zwei Seiten ja auch, Nächstenliebe, genau. Gottes Liebe, sind ja immer zwei Dinge, die zusammengehören.
Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst.
Ja, und es ist ja dann auch...
Und sich selbst zu lieben.
Und sich selbst, ja. Und Nächstenliebe hat ja dann auch immer was zu tun mit Fernstenliebe. Also es geht ja nicht nur um meine Nachbarn und um den, der in meiner Familie ist, sondern es geht ja auch um viele andere, die zu einem kommen, ja. Also es gibt da viele gute Gründe für Sie, auch um in der Kirche zu sein. Und Sie haben ja vorhin auch gesagt, Sie haben sich noch nie obdachlos gefühlt in der katholischen Kirche. Also ist es für Sie auch eine Heimat, wirklich eine spirituelle Heimat und eine geistige und geistliche Heimat.
Aber ich muss dazu sagen, auch deswegen, weil ich einfach in meinem Leben Erfahrungen gemacht habe, eben beispielsweise da im kontemplativen Gebet, das erste Mal vor knapp 40 Jahren, die ganz wesentlich für mein weiteres Leben waren. Wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte, weiß ich nicht, wo ich heute sitzen würde. Mhm. Sicherlich vielleicht nicht hier. Ja.
Vielen Dank, Herr Kuborn, dass Sie uns von Ihren Erfahrungen erzählt haben. Was ein katholischer Diakon für Kirchenferne und Kirchenfremde macht und sich für sie einsetzt, das war unser Thema heute bei Alpha und Omega. Sie können die Sendung auch nochmal als Podcast nachhören, überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega.
Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel-TV und auf YouTube. Weitere Infos gibt's unter kirchenfernsehen.de und www.redaktion-kipp.de. Wenn ihr Fragen, Wünsche und Feedback habt, dann schreibt uns gerne an podcast@kipp-radio.de. Und wenn euch diese Podcast-Folge mit Diakon Kuborn interessiert hat, wie wäre es dann mit der Podcast-Folge 211? Darin geht es nämlich darum, was Diakone noch so alles machen.